Brüder und Schwestern im Herrn, das Ereignis der Taufe des Herrn durch den Täufer ist schon ein geheimnisvolles Geschehen, alles andere als selbstverständlich. Da kommt der menschgewordene Gottessohn an den Jordan, so wie viele andere Leute auch, die sich auf den Umkehrappell des Johannes des Täufers eben dorthin begeben haben, um von ihm die Bußtaufe zu empfangen. Und so auch der Herr. Man hat beinahe den Eindruck, er kommt ganz alleine und er kommt auf jeden Fall inkognito, als völlig Unbekannter. Die Leute scheinen von ihm eigentlich gar keine Notiz von ihm zu nehmen und er erscheint praktisch wie ein Privatmann, alleine so für sich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist allein schon ein Faktum, das wir schon bedenken sollten. Der Sohn Gottes inkognito, ganz diskret, unauffällig, um es so zu sagen, ganz demütig. Schon in der Bußgesinnung könnte man sagen, ohne Aufhebens von seiner Person zu machen. Wie demütig sind wir? Wie wichtig sind wir uns? So könnte man sich an dieser Stelle schon einmal fragen. Wie wichtig ist es, dass die anderen von uns Notiz nehmen, dass uns die anderen wahrnehmen, dass sie uns ihre Wertschätzung bezeigen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wird in diesem Verhalten Jesu, und es ist immer gut, wenn wir uns da richtig hineinversetzen, ich sprach ja gestern schon im Zusammenhang mit dem Bericht von den drei Königen davon, wenn wir uns das einmal vorstellen, was drückt sich da noch aus? Die totale Solidarisierung nicht nur mit den Menschen, sondern schon etwas spezieller mit den Menschen, insofern sie bußwillig sind. Denn die, die da den Appell des Johannes befolgen und die Bußtaufe von ihm empfangen wollen, die haben Bußgesinnung. Sie haben die Umkehrgesinnung, sie wollen umdenken. Ich habe ja davon gesprochen in einer der Adventspredigten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Absolute Solidarität mit den Menschen und wie kommt es zu dieser Bußgesinnung? Wie kommt es dann zu dieser Taufe? Wo können wir die Taufe Jesu Christi denn einordnen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Was bedeutet denn die Taufe, die sakramentale Taufe, die wir alle empfangen haben? Sie bedeutet, dass die Erbsünde vergeben oder wie wir auch sagen, abgewaschen wird, auch übrigens jede persönliche Sünde, falls wir sie schon begangen haben können, Erwachsenentaufe beispielsweise. Ja, das ist also gar nicht so weit hergeholt. Wir sollten also die Taufe keineswegs nur, wie das sozusagen klassisch gelehrt wurde, auf die Erbsünde beschränken. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wir so früher gelernt haben, war mit Sicherheit im Unterschied zu heute richtig, absolut richtig. Aber es hat auch nicht selten zu kurz gegriffen, war zu wenig an Wahrheit. was gesagt wurde, was gelehrt wurde, alles okay, keinen Abstrich dran zu machen. Aber die Frage ist dann schon, ist da eigentlich schon die ganze Fülle, ist da schon eigentlich die ganze Bandbreite auch gelehrt worden? Ich stelle nur diese Frage, ich will da das gar nicht weiter thematisieren, das praktisch nur einmal in Parenthese so erklärt. Also, unsere sakramentale Taufe beschränkt sich keineswegs nur auf die Erbsünde, sondern auch auf die Erbsünde. Sie umfasst auch und tilgt die persönliche Sünde, sofern sie bereits begangen worden sein sollte, durch einen schon, auch durch Kinder. Der Herr sagt einmal, ein Kind mit 7 Jahren ist fähig, schon schwer zu sündigen. Ein Kind von 7 Jahren ist fähig, schon schwer zu sündigen, um dadurch in die Hölle zu kommen. Hören Sie sich das gut an. Gerade wo wir schon seit Jahrzehnten diese Probleme haben, Beichte vor Erstkommunion und so weiter, brauchen doch alles, nicht, sind doch alles Kinder. Die wissen schon, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das sollten wir uns auch einmal bewusst machen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ja, nicht die Dinge alle so verniedlichen und so weiter und die Leute schon aus vermeintlicher Nächstenliebe gleich exkulpieren wollen und von Sünden freisprechen wollen. So geht das nicht. Der Herr solidarisiert sich mit den bußfertigen Sündern. Und trotzdem unterscheidet ihn doch von all denen nicht nur, dass er ohne Sünde geboren ist und ohne Sünde gelebt hat, dass er also gar nicht die Taufe in dem Sinn hätte empfangen können, wie wir sie auch nicht nötig gehabt hätten. Er kann auch nicht büßend sündigen, getauft werden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sondern es ist dann eine Sühnetaufe für ihn. Worin besteht der Unterschied zwischen Buße und Sühne? Oft werden diese zwei Worte gleichbedeutend gebraucht. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Buße kann ich nur für meine eigenen Sünden tun. Das Leiden Christi ist also kein Bußleiden, sondern es ist ein Sühneleiden, weil es für uns, das heißt für Dritte, getan wird. Das ist der wesentliche Unterschied. Was bedeutet also dann die Taufe Christi im Jordan? Sie bedeutet einen Sühneakt für die bußwilligen Sünder, nicht nur insofern sie eben am Jordan stehen, sondern überhaupt. Und was bedeutet das in letzter Konsequenz? Was beinhaltet das? Das beinhaltet, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass er die Sünde aller, die bußwillig sind, er sühnt die Sünde der Welt überhaupt, aber diese Sühne kommt dann am Ende nur denen zugute, die eben auch diese Bußgesinnung haben. Und die kommt nicht einfach so, die Sündenvergebung, so wie der Regen draußen, so mal runtergerechnet. Dass er diese Sünde übernimmt. Das heißt, der Herr steht als Sühnender mit einer Sühnegesinnung am Jordan und in seiner Person ist gewissermaßen jeder Mensch repräsentiert, der diese Bußgesinnung für seine eigenen Sünden hat. Und so empfängt er dann diese Taufe, die für die Buß bereiten bußwilligen Sünder eine Bußtaufe ist. Dieselbe Sünde, Taufe als Sühnetaufe. Das heißt, Gott, sagt dann Paulus, hat den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Das heißt, in diesem Akt der Taufe Jesu geschieht die Übernahme der Weltsünde. Der Herr übernimmt sozusagen die Bürgschaft am Jordan und mit der Sühnetaufe. Die Bürgschaft für die Tilgung der Weltsünde. Das ist die große Bedeutung zunächst einmal der Taufe Jesu. Und da wird auch deutlich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nicht der Herr gestaltet sein Leben und sagt, wir können gehen, wohin wir wollen. Gott begleitet uns immer, Gott ist immer mit uns auf dem Weg. Nein, wer bestimmt seinen Weg? Der Vater. Der Vater. Und der Beginn seines öffentlichen Lebens mit dem Empfang der Sühnetaufe besteht dann worin? In der Erfüllung seines Auftrages in der Weise, dass er die Weltsünde sozusagen, die Sünde der Menschheit, sich selbst auflädt und übernimmt. Und darin ist er der Gottesknecht. Wir haben ja gerade die Lesung aus dem Alten Testament, erste Gottesknechtslied gehört, zweite Gottesknechtslied aus dem Buch Jesaja. Liebe Brüder und Schwestern, also das öffentliche Leben, Beginn der Erfüllung seines Auftrags, zu dem er überhaupt in diese Welt gekommen ist, beginnt damit, dass er die Bürgschaft für die Sünde der Welt übernimmt und damit sich selbst die Sünde der Welt auflädt. Das ist schon gewaltig. Sie merken, hier geht es um Dinge, die eine ungeheure Tiefe haben und nicht nur, ah ja, Jesus Kind lässt sich auch taufen, so wie bei uns und so weiter, und dann ist die ganze Sache, verläuft dann irgendwo im Banalen. Christentum, christliche Verkündigung ist schrecklich banal geworden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und dann brauchst du einmal auch nicht mehr zu wundern, wenn es keinen mehr interessiert. Ne? Banalitäten haben wir genug. Und was geschieht nun, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Als Jesus diese Taufe vom Jordan empfangen hat, von Johannes, da öffnet sich der Himmel. Wichtiges Ereignis. War der bisher nicht offen? Nein. Wieso denn das nicht? Wann hat er sich denn verschlossen? Oder war der nie offen? Doch. Der war nicht nur offen, da waren die Menschen sogar im Himmel drin. Und dann kam es zu dieser Ursünde, die in der sakramentalen Taufe vergeben wird, abgewaschen wird, getilgt wird und die Stammeltern mit all ihrer Nachkommenschaft wurden aus dem Paradies verwiesen und vor den Eingang der Cherub gestellt mit dem Flammenschwert. damit sie nicht zurückkommen können und auch noch vom Baum des Lebens essen. Und an Weihnachten singen wir ja, Christ, der Retter ist da, ja. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Und das wird heute sichtbar in der Öffnung des Himmels. Der Himmel kann sich jetzt öffnen, weil das Hindernis der Sünde zwar noch nicht getilgt ist, aber die Tilgung praktisch schon garantiert ist durch den, der in der Taufe und durch die Taufe diese Sünde in seiner Person einzig und allein übernommen hat. Jesus Christus. Und was ist das Erste, was aus dem Himmel kommt? Der Heilige Geist, der sich in Gestalt einer Taube auf ihm niederlässt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo haben wir diese Taube schon einmal? In der Heiligen Schrift. Machen wir die schon mal. In der Noah-Geschichte, ne? Nach der Sintflut. Diese Taube, die Noah fliegen lässt, um zu sehen, ob das Wasser schon zurückgegangen ist, die dann zurückkommt mit dem Ölzweig. Das ist die Salbung im Heiligen Geist, die hier vorausbezeichnet wird. Und wofür ist diese Taube schon, die Noah-Taube, ein Zeichen? Für den Frieden, der wiederhergestellt ist zwischen Gott und den Menschen. Friede durch die Tilgung der Sünde. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, jede Sünde ist eine Kriegs- und Kampferklärung gegen den lieben Gott und schafft Unfrieden. Und der Friede kann nur hergestellt werden wieder, indem diese Sünde getilgt wird. Sonst gibt es keinen Frieden. Man kann es überhaupt nicht deutlich genug sagen. Eigentlich ist das, möchte man beinahe sagen, so plausibel, so selbstverständlich wie sonst etwas. Aber dass die Erfahrung lehrt, dass das offenbar alles andere als selbstverständlich ist. Der Heilige Geist kommt, lässt sich auf ihn herab. Er, Jesus, ist jetzt auch der Christus, der mit dem Heiligen Geist gesalbt zu seiner wahren Menschheit nach. Es ist sozusagen wie eine Firmung, die der Heiland jetzt hält. Diese Stärkung und wofür? Für die Erfüllung seines Auftrags. Für das öffentliche Leben, das nichts anderes bedeutet, als eben die Sünde der Welt, für die er sich verbürgt hat, zu tilgen, dass er die ans Kreuz trägt, nach Golgotha. Das ist Inbegriff des öffentlichen Lebens. Und wenn wir es recht bedenken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das öffentliche Leben Jesu beginnt mit der Unterschrift unter die Bürgschaftserklärung für die Sünde der Welt. Womit endet sie? Mit dem Bezahlen der Bürgschaft am Kreuz. Das ist der Bogen, der heute schon gespannt wird. Vom Jordan nach Golgotha. Und damit schließt dann sein öffentliches Leben mit Tod, Begräbnis und ja, Auferstehung gehört eigentlich schon einer anderen Sphäre dann schon wieder an, die Verherrlichung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, er, Jesus, ist der Christus, der Maschiach, der Messias, der Christus, der Christus, der mit dem Heiligen Geist Gesalbte. Und so stellt er sich ja dann vor, auch gleich bei seinem ersten Besuch in Nazareth. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu bringen. Das alles hat sich heute ereignet. Und das bringt dann die Nazarener in Harnisch. Und er geht und kommt nie mehr hin. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der Kraft des Heiligen Geistes, Sie können auch sagen, ich sprach eben von der Firmung, als Stärkung, aber natürlich auch, wenn Sie so von Priesterweihe. Ja, denn das hohe Priestertum Jesu Christi wird dann auch in der Kraft des Heiligen Geistes, der ihm bei der Taufe geschenkt wurde, begründet. Und die Stimme des Vaters erschallt jetzt. Es ist ein trinitarisches Geschehen. Der Vater, ich sage es noch einmal, gestaltet den Weg und den Auftrag, den Christus erfüllt. Christus erfüllt nichts anderes als den Auftrag seines Vaters im Gehorsam. Es ist vielleicht wichtig, auch da einmal zu sagen, weil wir so oft sagen, ja, wir brauchen keine Angst zu haben, wir können jeden Weg gehen und Jesus geht jeden Weg mit uns. Kappes, ne? Klingt schön. Kappes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was tut der Herr? Er erfüllt den Auftrag des Vaters. Und wir sollen seinen Auftrag erfüllen als Getaufte. Sollen ihm nachfolgen und auch nicht wie gleichsam im Wahnsinn erwarten, dass er uns nachfolgt. Jesus ist Mensch geworden, einer von uns, hat sich solidarisiert, sogar mit uns als Sündern, obwohl er der Sündelose ist und natürlich auch geblieben ist durch die Unterschrift unter den diese Bürgschaftserklärung, hört er ja nicht auf, der ganz Heilige zu sein, sondern es ist nur die Last, unsere Last, die er da übernommen hat, um sie ans Kreuz zu tragen. Das ist das Entscheidende. Wir müssen seine Wege gehen. Er ist zu uns gekommen, nicht um mit uns zu gehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sondern uns dahin wieder zurückzuholen, woher wir abgestürzt sind. Ins Paradies. Merken Sie, was da für ein Unterschied besteht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit kuscheligen Sprüchen in der Kirche, die müssen Ihnen allen höchst verdächtig sein. Es geht nie um Kuschelei, es geht um ganz ernste Wahrheiten in der Kirche. Und nicht um Haya Popaya. Der Vater proklamiert jetzt seinen Sohn vom Himmel her. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Der Herr kommt inkognito zum Jordan, macht um seine Person keinen Umstände, kein Aufhebens. Und der Vater proklamiert ihn jetzt vor aller Öffentlichkeit. Der Sohn, an dem er wohlgefallen hat, weil er sich zur Verfügung gestellt hat in der Taufe, dass er den Frieden zwischen dem Vater und der Menschheit wieder herstellen wird und herstellen will. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Versöhnung, das Bezahlen der Bürgschaft geschieht dann wiederum durch eine Taufe auf Golgotha. Nur nicht durch eine Wassertaufe, sondern durch die Bluttaufe. Wir sind durch sein Blut, sind wir erlöst, indem er es für unsere Sünden hingegeben hat. Das ist das Blut des neuen und ewigen Bundes, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Sie erinnern sich auch da an das Wort, wenn der Herr sagt, ich muss mit einer Taufe getauft werden und wie froh wäre ich, sie wäre schon vollzogen. Es ist eben diese Bluttaufe auf Golgotha, mit dem er dann eben tatsächlich diese Bürgschaftserklärung von seiner Taufe bezahlt und damit eben die Schuld der Schuldner, die insolvent sind, das sind wir, damit tilgt. Und der Weg nach Golgotha, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist nichts anderes, wenn Sie so wollen, als ein Weg, in dem er die Sünde auch einsammelt. Wenn der Herr beispielsweise dann sagt zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann könnte da der Eindruck bei uns als Hörer entstehen, oh, das ist alles die Sünde, das ist alles eine Bagatelle, das ist alles nichts, bedeutungslos. Ja, das geht alles so in Tischlein-Decktisch-Manier, so mit einem Zauberstab, Tischlein-Decktisch und Sünde verschwinde, Goldesel reck dich und schon ist alles weg. Nein, er nimmt die Sünde auf sich, trägt sie nach Golgotha und bezahlt mit seinem Blut und Leben. Das ist dann schon erschütternd. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von daher können wir jetzt auch sehen, aha, das gesamte öffentliche Leben ist Jesu gerahmt, Bürgschaftserklärung und das Bezahlen der Bürgschaft. Das ist Inbegriff seines öffentlichen Lebens, Inbegriff seines Auftrags, den er vom Vater hat. Der Vater gibt seinen Sohn hin für uns. Er schenkt uns seinen Sohn, wie wir in der Heiligen Nacht singen. Aber das ist nicht nur ein Geschenk, das ja liegen bleibt in der Regel, das kaum jemand annimmt, sondern er schenkt uns seinen Sohn als derjenige, der als Bürger unsere Sünde bezahlt und den Frieden mit dem Vater wiederherstellt. Für die jedenfalls, die bußwillig sind. Das kann ich überhaupt nicht deutlich genug und immer wieder sagen, liebe Brüder und Schwestern. Wer dieses Kind nicht annimmt, wer die Erfüllung seines Auftrags, wer die Bezahlung dieser Bürgschaft nicht annimmt, für sich ratifiziert, kommt nicht in ihren Genuss und geht verloren. Kurz und bündig. Dass er gesühnt hat für die Weltsünde und die Sühne ausreicht für alle Sünden der Menschen, bedeutet noch lange nicht, dass sie auch jedem zugute kommt. Denn jeder muss diese Bluttaufe des Herrn, um es mal mit dem Bild des heutigen Festtags zu sagen, muss diese für sich ratifizieren, muss sagen, ja, das soll für mich gelten. Und ich bekehre mich radikal zu ihm und darf nicht denken, geht schon alles gut. erledigt sich praktisch von selbst. Das ist protestantisch gedacht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und war noch nie katholisch und wird es in aller Ewigkeit nicht sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es wird eben aber auch deutlich in dieser Öffnung des Himmels und dem Erscheinen der Taube, beziehungsweise des Heiligen Geistes in Gestalt dieser Taube und der Stimme des Vaters, so wie es mein geliebter Sohn, was an uns dann tatsächlich in der Taufe passiert. Für uns, für den Täufling, öffnet sich der Himmel, öffnet sich das Paradies, ist das Hindernis der Sünde beseitigt, bis auf Weiteres. Womit ich meine, ist ja immer die Frage, dass er dann nicht wieder sündigt, ne? Sonst muss er das beichten, weil die Taufe nur einmal gespendet werden kann. Und dass er Sohn ist, Kind Gottes, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Das gilt für jeden Täufling, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Diese Zusage des Vaters. Auch in unserer modernen Zeit, dass auch ein biologisch weiblicher Täufling Sohn ist. Denn wir können nur Kinder Gottes sein, im wesensgleichen Kind, im wesensgleichen Sohn des Vaters. Und nicht nach unseren Gender- und verrückten ideologischen Vorstellungen, auch wenn sie noch so modern angepriesen werden. Wenn Paulus sagt, die Gemeinden anspricht als Brüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann verachtet er die Frauen nicht und schließt sie nicht aus, sondern er spricht sie an als Söhne im Sohn, als Söhne des himmlischen Vaters aufgrund der Taufe. Wir haben heute, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die geistlichen Schätze, die geistlichen Wahrheiten, die uns nur durch die heilige katholische Kirche vermittelt werden, entsorgt zugunsten einer infernalischen Ideologie. Schrecklich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie sind im Sohn Jesus Christus durch die Taufe Söhne des himmlischen Vaters und Bräute des ewigen Bräutigams Jesus Christus. Die Biologie spielt hier überhaupt keine Rolle. Und deswegen bedeutet das auch, dem Vater gehorsam zu sein. Taufe akzeptieren und ratifizieren heißt, dass ich die Sünde meide und dass ich entschieden bin für die Erfüllung des Willens des himmlischen Vaters. Das ist authentisches Christsein. Amen.